Ja, ich möchte heute Morgen ein Wort miteinander, wir wollen ein Wort miteinander betrachten, das wurde vorgelesen von Johannes Kapitel 20, Verse 24 bis 29. Es geht eigentlich um Thomas. Naja, der Thomas, okay, der ist uns allen bekannt, oder? Aber bekannt unter falsche Vorstellungen. Wir sagen nur Thomas, der ungläubige Thomas, ne? Aber dem ist es nicht so. Thomas war nie ungläubig. Er war eigentlich auf dem Weg dahin, ungläubig zu werden. Jesus macht es ja ganz deutlich hier in Vers 27, sagt er, damit du nicht ungläubig wirst, sondern dass du gläubig wirst. Also Thomas befindet sich so in einer Zwischensituation. Das nennt man eigentlich Zweifeln da. Also weder gläubig noch ungläubig, aber eine Zweifelnder. Und ich glaube, Thomas ist eine Person, die uns allen gewissermaßen sehr nahe ist. Oder? Oder ich frage mal andersrum. Wer von uns hat denn nicht mal gezweifelt? Keiner hin die Hand. Also, beziehungsweise, wir haben alle mal mit Zweifeln zu tun, oder? Das ist etwas Menschliches. Und wie kommt man zum Zweifeln? Das ist mein erster Punkt. Also, wie kann man zum Zweifel kommen? Wie wird man als ein gläubiger Mensch zu einem zweifelnden Mensch? Und dann natürlich werden wir sehen, wie man von zweifelnden Mensch wieder zum gläubiger Mensch wird. Und dann als drittes wollen wir sehen, wie man als gläubiger Mensch oder was man tut oder wie ist man dann als Gläubiger. Das wollen wir hier mal hineinschauen. Also, wie wurde der Thomas, wie werde ich und wie werden die Menschen um uns herum zweifelnde Menschen? Und ich muss auch gestehen, also wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen den Glauben verlieren gewissermaßen oder Zweifeln an ihren Glauben haben. Da sieht man das oft in den Statistiken. Ja? Viele Leute verlassen die Gemeinden, die Kirchen, gerade auch viele junge Leute, zumindest hier in Westeuropa, also auch bei uns in Griechenland. Es ist nicht so, dass die Leute in den Kirchen und die Gemeinden strömen. Also der Glaube ist angefochten. Und das alles, was in der Bibel steht, sowieso schon länger. Und wie soll das dann also zum Glauben sein oder uns überzeugen? Das sind Fragen, oder? Die Wissenschaft hat so bewiesen, dass da keinen Gott gibt. Ist es nicht wahr, aber viele Leute sagen so. Und Atheismus droht, die neue Religion zu werden. Zweifeln. Die Menschen haben Fragen. Beim Thomas war er auch nicht anders. Und deswegen ist es interessant, auch sehr aktuell, diesen Person Thomas, der junge Jesu eigentlich, ein bisschen näher zu schauen, warum dieser Mensch auf dem Weg war, seinen Glauben zu verlieren. Und man muss einfach auch ehrlich sagen, es ist nicht nur Thomas allein. Das ging den anderen Jüngern ja auch, oder? Also die waren ja nicht alle von vornherein so überzeugt, dass mit der Auferstehung stimmt. Also das haben wir letzte Woche mal in den Berichten, wenn man die Bibel gelesen hat, einfach gehört. Also der Bericht der Frauen wurde nicht so glaubhaft angenommen. Also das war für sie immer noch ein Fragezeichen. Nun, und das ist nicht verwunderlich, und das ist auch bei uns, wenn man das so beobachtet, diese ganze Situation, warum ich oder warum die Menschen um uns herum zum Zweifeln kommen, ist, weil der Boden unter den Füßen weggenommen wird. Wenn man den Boden unter den Füßen weggenommen bekommst, dann kommst du ins Wanken. Und das ist Zweifel. Und der Boden und die Füße kann durch Umstände passieren. Also diese Tatsache, das kann einfach uns durch Situationen im Leben stattfinden oder sich einfach ereignen, die uns nicht so, sage ich mal so, einzuordnen waren. Warum tut das Gott? Und das sind die Fragen. Wenn Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in dieser Welt? Wenn es Gott gibt, warum bestraft nicht die Bösen? Und warum werden die Guten so scheint es doch, bestraft zu werden. Und das war bei Thomas genauso. Wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus der Messias ist, wenn Jesus vor ja, 2 Wochen von heute aus gesehen, auch von Thomas aus gesehen, als Messias gepriesen wurde und triumphierend nach Jerusalem oder in Jerusalem hinein mit dem Esel hineinkommt, und alle jubeln und das war ein großes Ereignis und er und die anderen Jünger haben alle gedacht, jetzt ist es, jetzt wird dieser Jesus die Römer beiseite schaffen und er wird dann sein Reich aufbauen. Und dann ist anders. Dann kommt der Karfreitag und Jesus, der Messias, der König, der Herr, der Sohn Gottes, der allmächtige Herr, der nicht nur Jerusalem und auch Judäa, sondern das ganze, die ganze Welt regieren wird, der hängt am Kreuz wie ein Verbrecher, entwürdigt, entmachtet, schwach. Also das sind schon harte, also das sind Tatsachen, warum muss man das irgendwann mal das verkraften können? Ne? Das ist der Boden unter den Füßen weggenommen. Und dann kommt man ins Wanken. Dann versteht man nicht mehr Gott. Da weiß man nicht mehr, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Man hat so ein Bild gemacht von Gott und von seinem Leben und von sich selber und von der Welt, von der Gemeinde. Und dieses Bild wird zerstört. Kennen wir das? Ja, also. Ich denke schon, oder? Das ist manchmal, oder passiert in unserem Leben nicht nur einmal, sondern manchmal. Und dann sind noch diese Gläubige. Also, hier steht in Vers 24, dass Thomas, der war ja nicht bei dem ersten Sonntag, also Auferstehungssonntag, dabei, bei den Jüngern. Und dann die anderen Jünger haben zu ihm gesagt, ja, Jesus ist auferweckt. Er lebt. Aber ihr Zeugnis war nicht so glaubhaft für ihn. Wisst ihr warum? In Vers 26 steht, dass sie einfach unter geschlossenen Türen sitzen. Hallo. Wenn Jesus lebt, das ist ja unheimlich, also Kraft da. Also wenn der Tod besiegen kann, wer kann mir was anhaben? Warum, also wenn das stimmt, was sie mir sagt, warum seid ihr so genauso ängstlich wie ich? Warum seid ihr genauso, der ich zweifle und ihr seid, ihr glaubt, warum seid ihr so ängstlich wie ich? Und ich denke manchmal, wenn man die Gemeinde Jesu, also ringsherum schaut und andere Christen sagen, okay, oder die Menschen, also wenn das alles mit Gott stimmt und alles stimmt, was sie sagen und wenn sie daran glauben, warum leben sie genauso wie ich? Oder manchmal sogar schlimmer. Versteht ihr das? Und dann kommen Zweifel auf. Das ist nicht überzeugend. So, also die Umstände des Lebens können einfach einem dahin bringen, dass das einfach sein Gottesbild, sein Selbstverständnis und da, was man vorher so fest geglaubt hatte und gejubelt hatte, war ja auch mit dabei bei diesem Palmsonntag mit einer ganzen Menge. Man sagt, dass so fast ein Drittel der Stadt, um die 50.000 Leute waren da versammelt und sagte, das ist Revolution. Jetzt kann uns nichts mehr zurückhalten. Und dann, 5 Tage später, am Kreuz, und dann dieser Junge, nee, sagt Thomas, hallo, also ich muss sehen, ich muss fühlen, ich muss hinreichen mit der Hand und anfassen, dann kann es anders werden. Und ich denke, das ist normal. Thomas ist ein ganz normaler Mensch, weder schlimmer noch besser als wir. Und Thomas hatte sowieso Bedenken auf diese ganze Geschichte. Also kennen wir noch die Sache mit dem Lazarus, wo Jesus sagt, wir gehen nach Bethanien und so weiter. Und Thomas hat gesagt, oh, bloß nicht. Sie haben doch versucht, dich umzubringen. Und jetzt gehst du nach Bethanien, du lieferst dich aus. Also er war schon ein sehr vorsichtiger so sicherheitsbedürftiger Mensch. Ein Deutscher vielleicht. Lieber sicher sein, ne? Nichts wagen, also hundertprozentig und dann machen wir das. Es muss klappen. Ja, also, Thomas, einer von uns, denke ich. Nun, wir haben gesehen, wie Thomas zu diesen Zweifelnden von Glaubenden zum Zweifelnden wurde. Und ich sage manchmal, also wenn ich höre, manche Leute, ach, der und der, der hat seinen Glauben verloren. Meine Frau will hier schmunzeln, da will ich oft das sagen, ich sage, das ist gut, so sage ich. Wie ist das gut? Ja, den Glauben, den er hatte, war ein falscher. Den muss man verlieren, um den richtigen Glauben zu finden, weil den richtigen Glauben verlierst du nicht. Das ist eine steile Aussage, was ich mache. Aber das war genauso bei Thomas. Er hat eine falsche Vorstellung von Jesus. Er war hundertprozentig überzeugt, wer Jesus ist und was er macht. Und Jesus tut das nicht, was Thomas in seinem Kopf hatte. Und die anderen Jünger ja auch nicht. Und Jesus musste ihre Glauben oder ihr Bild von sich selbst, von ihm korrigieren. Das tut er durch das Kreuz und die Auferstehung. Denn in deren Theologie, in deren Verstand war Kreuz und Auferstehung gar nicht gesehen. Auch wenn Jesus das vorher gesagt hatte. In deren Theologie, in deren Vorstellung, Jesus geht einfach triumphierend nach Jerusalem, schmeißt die Römer raus und geht dann einfach nach Rom und sitzt dann auf dem Thron des Kaisers oder was auch immer. Und das ist eine falsche Glaube. Das ist eine falsche Vorstellung von Jesus. Jesus hat sich nicht hineinziehen lassen in diese Vorstellung. Und weißt du was? Jesus wird dich nicht in deine und meine Vorstellung von ihm hineinziehen lassen. Nein, er ist, was er ist, er tut, was er tut. Er zieht sich, also geht nicht nach meiner Theologie. Manchmal bedauert er sehr, aber es ist so. Ich muss mich korrigieren. Thomas musste sich korrigieren. Die Jünger müssen sich korrigieren, nicht Jesus. Denn das war der Plan von Anfang an. Die haben das nicht verstanden. Das ist der Punkt. Und Jesus hat diesen Plan mit dem Vater zusammen, das kennen wir ja, diesem Kampf, Gebetskampf in Gethsemane, hat auch gefragt, gibt es einen anderen Plan? Und der Vater sagte, nein, es gibt keinen anderen Plan. Das ist der Plan von vornherein, vor Grundlegung der Welt. Das war so gedacht. Also, wir ziehen es durch. In diesem Sinne, ja, ein falscher Glaube, es ist gut, wenn er verloren wird. An den Glauben zu gelangen, den wir eigentlich haben sollen. Den Glauben, der sieht, wie es hier am Ende steht, der nicht blind ist. Nun, wie kommen wir denn jetzt von diesem zweifelnden Zwischenraum, sagen wir so, zu den Glaubenden, zu einem festen Boden? Zwei Dinge möchte ich hier einfach mitgeben vom Text. Was ist passiert, dass der zweifelnde Thomas zum gläubigen Thomas geworden ist? Wichtig ist, was vielleicht hier so unterschwellig, vielleicht nicht so im Blick gerät, denn das Zweite ist ziemlich deutlich. Also natürlich, Thomas ist zum Gläubigen geworden, weil Jesus im Erschienen ist, okay, das ist klar. Das kommt noch. Aber es gibt noch etwas, was wir eigentlich hier vielleicht so schnell aus den Augen verlieren. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Als Jesus das erste Mal erschienen ist den Jüngern, also Ostersonntag, Thomas war ja nicht da. Stimmt's, oder? Der war ja nicht da. Er war... Und das verstehe ich auch. Manche Leute, wenn sie eine solche schwierige Phase durchmachen in ihrem Leben, manche wollen eher zusammen sein und überlegen, was machen wir und so weiter. Sie haben Bedürfnisse auf Gemeinschaft und manche wollen allein sein. Oh, jetzt will ich mit allem nichts zu tun haben, ich halte mich zurück. Ne? Kennt ihr das? Ne? Also Menschen, die eine wollen mit den anderen sprechen und so weiter, das Ganze verarbeiten in Gespräch. Andere wollen das sagen, ich will lieber mich zurückziehen, das Ganze mal ordnen, meine ganze Weltbild, Gottesbild. Ich komme da nicht klar. Also ich will erstmal Abstand halten. Verständnis. Aber er verpasst durch diese Haltung das Erscheinen Jesu. Er verpasst das am Sonntag der Auferstehungstags. Jesus ist dabei, als Thomas den Jünger sagt, was er hier sagt. Also ich glaube nicht, also ich bin davon nicht überzeugt, dass sie mir sagen, sie haben den Herrn gesehen oder ich habe den Herrn gesehen, also ich muss meine ich selber sehen, anfassen, hinreichen. Jesus ist da, aber er scheint nicht in dem Moment. Er konnte ja in diesem Moment, wo er das dabei ist, er hört das, weil er wiederholt das fast wörtlich, was er gesagt hatte. Also er muss es gehört haben. Er ist genauso wie damals auch hier, das sehen wir nicht. Es fällt uns schwer, ne? Jesus hier unter uns zu sehen. Aber er ist da. So wie es damals mit dem Thomas war. Er ist da, auch wenn du in deinem Herzen oder in deinem Mund Zweifel äußerst. Er ist da. Und wann erscheint Jesus wieder? Und dann ist Thomas dabei. Nächsten Sonntag, wie heute. Heute. Also die Jünger haben sich schon von Anfang an, sozusagen von der ersten Stunde an, den Sonntagsgottesdienst angeeignet. Also seitdem treffen wir uns Christen am Sonntag, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist und weil Jesus am Sonntag den ersten und den zweiten Sonntag den Jüngern erschienen ist. Gut. Wenn Thomas, und das ist der Punkt, den ich einfach hier betonen möchte, gesagt hätte, ich will jetzt nichts mehr mit damit zu tun haben, tschüss, liebe Leute, das war's, 3 Jahre von meinem Leben vergeudet mit diesem Jesus und mit euch, macht's gut, ich muss mich einfach umorientieren in mein Leben. Hätte ja machen können, oder? Machen ja viele Leute. Nicht nach 3 Jahren, sondern nach 30 Jahren. Ja, jetzt das mit dem Glauben, das mit dem Christentum, das mit dem Jesus, das alles ist mir alles suspekt. Oder ich habe das lange mitgemacht, aber das war nichts. Ciao. Thomas aber nicht. Er hat innerlich gekämpft. Und doch ist er dann entschlossen, mit den Jüngern zusammen zu sein. Er kam dieses Mal an diesem Sonntag mit ihnen zusammen. Und dann verschlossene Türen. So, ja gut, er hat gesehen, also die sind nicht das, was sie sagen. Also die sagen zwar, dass sie den Herrn gesehen haben, dass der auferstanden ist. Glaubwürdig lebt dieser Haufen von Leuten nicht, aber ich bin dabei. Und das ist interessant. Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mit der Unterhändung. Das ist einfach sehr wichtig zu sehen. Wenn wir von Zweifeln zum Glauben kommen wollen, wichtig ist, dass wir die Versammlung nicht verlassen. Das ist der nächste Schritt, nämlich der Teufel einfach mit den Menschen tut. Zunächst mal Zweifeln sehen durch die Umstände, durch das, was alles anders gelaufen ist, als ich das gedacht habe. Dann die Jünger oder die anderen Christen werden kritisiert und dann hat man keine Lust mehr, mit denen irgendwie Gottesdienst zu feiern. Da bleibt man weg. Und dann ist man schon ein weiter Schritt zum Unglauben. So läuft's. Wenn man aber dabei bleibt, trotz Zweifel, und ich bin froh, dass wir heute hier sind, vielleicht manche von uns, vielleicht die meisten von uns, sind heute und haben Zweifel in ihrem Herzen, ich weiß ja nicht. Aber das ist gut, dass wir hier sind. Es ist gut, dass wir trotzdem gesagt haben, ich gehe zum Gottesdienst. Mal sehen, was da passiert. Vielleicht begegne ich Jesus dort. Vielleicht spricht er mit mir dieses Mal. Ich weiß es nicht. Hoffnung. Deswegen kommen wir hier. oder? Weil wir etwas mit Gott erleben wollen, auch miteinander. Sonst ist vergeudete Zeit. Wäre lieber zu Hause zu bleiben, gemütlich frühstücken, lange Zeit, vielleicht einen Spaziergang machen oder schlafen. Aber nein, wir haben gesagt, nein, ich möchte zum Gottesdienst gehen. Das ist gut. Aber viele Leute tun das nicht, die meisten nicht. Die meisten tun das nicht. Die bleiben weg. Aber das ist der erste Punkt, also der erste Schritt. Wenn ich von Zweifeln, von das, was mich umtreibt, zum Glauben kommen möchte, ich muss eines nicht tun, die Gemeinde verlassen. Die Versammlung der Gläubigen. Diese Gläubigen, denk nicht, dass diese Jünger besser waren als die anderen Christen oder als wir heute. Genauso schlimm. Genauso schlimm. Es gibt keinen Superchrist. Von sich wird keiner Mensch Superchrist. Jesus in uns ist das, was einfach die Sache und den Unterschied macht, nicht wir. Guck mal Petrus an. Eine Feige, ein Großmaul. Und dann dreimal verleugnet. War Petrus ein Superchrist? Nein. War hier ein Superchrist? Nein. Eine Feige, immer noch, geschlossene Tür. Bloß, dass keiner rankommt. Das macht uns, also wir machen uns selber nicht zum Superchristen, sondern Jesus in uns ist derjenige, der einfach uns verändert. Also, das ist das Erste, der erste Schritt zum Glauben hin. Bei den Gläubigen, bei diesen schwachen, armen, geistlich armen und zweifelnden auch oder ängstigenden und mit so vielen Fehler behafteten mit dabei zu sein. Das zweite ist natürlich das Offensichtliche, die Erscheinung Jesu. Jesus, also er entscheidet sich zu erscheinen, auch am Sonntag, nicht privat, nicht ich mache jetzt eine Privataudienz oder Erscheinung bei Thomas in seine Kimnate oder wenn es spazieren geht. So, er sagte, nein, ich will da kommen, wo auch die anderen sind. Wo 203 sind. Und Jesus macht das am Sonntag, am heutigen Sonntag. Und dann spricht zu Jünger und zum Thomas. Er sagt zu den Jüngern, das war auch das erste Mal gesagt hat, Friede sei mit euch. Und das ist eben das Kennzeichen der Gegenwart Jesu. Also, wenn ihr in einer Versammlung seid, wie jetzt, und innerlich und in diesem Raum keine Friede ist, dann ist nicht Jesus dabei. Wenn Unruhe und, versteht ihr das, also ein aufwühlendes Gefühl ist, dann ist Jesus nicht dabei. Wo Jesus ist, das ist Friede. Es kann ringsherum toben, vieles. Auch in mir hinein vieles unruhig machen. Aber wenn ich da in der Gegenwart Jesu bin, wo ich mit 203 im Gebet oder beim Essen oder beim Spazieren oder in der Versammlung oder in der Gebetsstunde oder im Gottesdienst, wie auch immer, wo Christus sind und da ist der Friede Gottes, dann kannst du sagen, da ist Jesus dabei. Weil Jesus kommt und sagt zuerst, Friede sei mit euch. Er ist der Friedensstifter. Und das ist eben das Erste, was bei der Begegnung mit Jesus passiert. Er kommt eine innere, tiefe Friede hinein in unserem Herzen. Und das Zweite, was zum Thomas sagt, ist Worte der Verständnis, der Ermutigung. Jesus konnte zum Thomas da sagen, okay, jetzt wollen wir mal dich, Bursche, mal unter die, ja, lass uns mal ein bisschen mit dir uns beschäftigen. Warum hast du bezweifelt? Habe ich nicht gesagt. Allerdings die anderen auch. Dass ich nach Jerusalem gehe, dort werde ich dem Feinde überliefert und am dritten Tag auferstehen? Habe ich das nicht gesagt? Warum zweifelt ihr? Warum glaubt ihr nicht daran? Habe ich das nicht gesagt? Und dann hätte Jesus gesagt, okay, ihr wart alle auf demselben Boot, alle habt ihr Probleme, aber du, Thomas, jetzt kommen wir zu dir, Junge, du hast nicht mal, also ich habe das gesagt, du hast nicht geglaubt. Und dann hast du nicht deine Brüder geglaubt. Also, was ist mit dir? Und, by the way, also, nebenbei, wo warst du letzten Sonntag? Ich habe dich in der Versammlung nicht gesehen. Aber nichts davon und nichts desgleichen, Jesus hier am Reden. Er kommt nicht mit Vorwürfen, er kommt nicht mit, du bist ein schlechter Christ, du bist. Das macht der Teufel. Wenn du in deinem Herzen solche Anschuldigungen hast, glaub bitte nicht, dass das vom Heiligen Geist oder von Jesus ist. Dann kannst du diese Anschuldigungen ganz, ganz hundertprozentig dem Teufel zuschreiben. Aber du sagst, ich habe aber manchmal Blödes getan oder was gesagt und da getan und war nicht richtig, dann habe ich doch Schuldgefühle. Ist das nicht vom Heiligen Geist? Es steht nirgends in der Bibel, dass der Heilige Geist oder Gott dir Schuldgefühle verursacht. Er überführt dich von Sünde. Das Wort, was hier in Griechisch steht, heißt es eigentlich, er weist dich darauf hin und will dich nicht verurteilend darauf hinweisen, sondern es sagt darüber hinaus, ich bin aber da, um damit fertig zu werden. Das ist der Unterschied. Wenn wir Schuldgefühle haben oder Anschuldigungen für das, was wir falsch gemacht haben, das ist nicht die Stimme Gottes. Und ich glaube, viele Leute, viele Christen verwechseln diese zwei Stimmen. Und das ist verheerend. Wir haben keinen Gott, der uns Schuldgefühle verursachen möchte, sondern einen Gott, der uns retten möchte und erlösen möchte, Frieden geben möchte. Er sagt nicht, schwamm drüber, mach nichts. Das ist nicht die Antwort. Er sagte, das, was du getan hast, ist eigentlich des Todes würdig. Aber, man kommt dann, musst du nicht sterben, ich bin dafür gestorben. Ich habe die Lösung dafür. Das wird der Teufel nie sagen. Also, wie kommt man vom Zweifeln zum Glauben? Erstmal die Gemeinschaft der unheiligen Heiligen suchen. Das sind wir. Oder? Zweitens, auf Jesus hören. Natürlich würde man sagen, okay, schade, dass wir nicht damals dabei gewesen sind. Wie gerne hätte ich Jesus begegnet. Ja? Manchmal kommt dieser Gedanke mir auch. Aber Jesus sagt hier, nein, nein, so ist es nicht. Selig ist nicht Thomas, sondern wir. Also wir sind ein, also Thomas würde ich sagen, ach, ihr wisst nicht, eigentlich wollte ich mit euch tauschen. Eigentlich wollte ich das geglaubt haben, ohne dieses Geschehen. Also, Gott wird uns, Jesus wird uns nicht erscheinen, zumindest habe ich meine viele Jahre, wo ich Christ bin, noch nicht erlebt. Und wenn das erlebe, dann muss ich auch sehr fraglich sein. Also das ist nicht das Typische, dass Jesus allem den Zweifelnden erscheint wie Thomas. Das ist nicht. Aber das heißt nicht, dass er nicht da ist und dass er nicht spricht in deinem Herzen. Das weißt du. Oder ich bin davon überzeugt, weil ich das selbst erlebt habe, wenn Gott zu mir spricht, dann weiß ich es. Wenn Gott zu dir Zuspruch spricht und Friede gibt in deinem Herzen, dann weißt du, dass es von Gott ist. Wenn Gott zu dir nicht mit Anschuldigungen kommt, sondern mit Worten des Trostes, der Ermutigung, die dir weiterhelfen, das weißt du doch, dass Gott ist. Wenn du dann sein Wort liest und da drin dich Jesus begegnet, das weißt du doch, dass der Jesus ist, der jetzt durch sein Wort zu dir spricht, dann weißt du es. Nun, das Problem manchmal ist, dass wir, und das muss ich einfach gestehen, nicht so viel Zeit nehmen, um auf Jesus zu hören. Wir sind so beschäftigt. Von morgens bis abends laufen wir wie die Mäuse da an diesem Rad und haben keine Zeit. Und es ist gut, dass wir heute Morgen Zeit genommen haben, dass wir hier sind. Und ich hoffe, dass Jesus heute Morgen zu uns spricht, zu unserem Herzen, dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen und irgendwie von seiner Stimme was vernommen haben, von seinem Wesen, der uns hier begegnet ist. Das ist mein Wunsch, mein Gebet für uns heute und für jeden Sonntag. Dass wir einfach nicht so hineinkommen, sondern mit Erwartung kommen, dass Gott hier bei uns ist, uns begegnen möchte, zu uns sprechen möchte. Und nicht Worte des Anschuldigungen, sondern der Ermutigung. Und was macht man dann, wenn man so eine wieder den Glauben gefunden hat? Wieder fest im Boden sitzt, wieder Jesus neu entdeckt hat oder ganz neu eingeordnet hat, weil hier sehen wir hier, was Thomas tut und was Jesus sagt. Was tut man? Was tat Thomas? Vers 28. Thomas hat nicht den Finger in seine Wunden hineingetan, auch nicht seine Hand, wie es wollte. Thomas sagte, du bist mein Herr und mein Gott. Was man hier mit diesen zwei Sätzen, also das sind zwei Wörter, mein Herr und mein Gott, das ist das frühchristliche Bekenntnis von Jesus. Das ist die frühchristliche Theologie über Christus. Seitdem sagen wir Christen, und das ist aus dem Mund von Thomas rausgebrochen, im Evangelium von Johannes, er ist Herr, mein Herr und er ist mein Gott. Das macht uns Christen aus. Egal welche Konfession wir angehören und welche Denomination wir angehören, das, was uns Christen, alle Christen der ganzen Welt ausmacht, dass wir Jesus Christus als Herr und Gott glauben. Denn du alles andere, was das Christentum sagt, bejahst, aber dieses Bekenntnis nicht gibst, dass Jesus der Herr und dein Herr ist und dein Gott ist, dann kannst du kein Christ sein. Es gibt kein Christentum ohne dieses Bekenntnis. Hier, von dem Mund von Thomas, kommt das raus. Also, was macht man dann, wenn man den Glauben gefunden hat? Bekennen. Wenn einer im Glauben lebt, die Auswirkung davon ist Bekennen. Andersrum. Wenn einer behauptet, er wäre gläubig, aber er bekennt Jesus nicht, in seinem Privatleben, Familie und Nachbarschaft oder wo auch immer, der ist nicht gläubig. Er meint, gläubig zu sein. Weil die erste Auswirkung des lebendigen Glaubens ist Bekenntnis. So simpel. Man hört von Christen, die in Verfolgung erleben, in so schwierigen Situationen, Länder wie Nordkorea oder islamische Welt, wie schwer das für sie ist, nicht das zu bekennen zu können, was sie glauben. Es drängt regelrecht von ihnen heraus, das zu bekennen. Das ist das Normalste. Und manchmal tun sie dieses Bekenntnis mit der Gefahr hin, dass sie ihr Leben verlieren. Gott sei Dank, wir leben in einer Welt, wo das einfach nicht der Fall ist. Das, was uns widerfahren wird, wahrscheinlich ist ein mildes Lächeln oder ein Spott. Ja, dass wir so anachronistisch sind und so altmodisch und mittelalterlich, dass wir noch an Gott glauben und Jesus als Herr und Gott bekennen. Kann sein, aber es ist noch nicht so weit bei uns, dass man nicht einfach im Gefängnis dafür sitzt oder noch das Leben nimmt. Aber das ist das Normale, was man tut als Gläubiger, bekennen. Nicht predigen, den anderen anpredigen, nicht den anderen anschuldigen, nicht den anderen in die Hölle schicken. Einfach und simpel bekennen. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er ist mein Herr und er ist mein Gott. Wie schwer ist das? Eigentlich gar nicht. Das ist nicht schwer. Das ist sogar ein innerer Drang, das zu tun. Wie jetzt bei Thomas, ganz spontan. Und das Zweite, was passiert ist, wenn man gläubig ist, man sieht. Man sieht. Die Augen öffnen sich. Es ist interessant, bei der Bekehrung von Paulus, er war blind, ja? Geistig, er war blind, er hat Jesus auch nicht erkannt, er hat die Gemeinde und Jesus verfolgt. Aber, und dann, als Jesus begegnet ist, er war erstmal blind. Und als Ananias ihn besuchte und für ihn betete und er das Bekenntnis gegeben hat, öffentlich, dann sind die Schuppen von Augen gefallen, steht das. Und dann hat er angefangen zu sehen. Physisch, wie auch spirituell, innerlich, in seinem Geist. Und er hat viel gesehen. Und deswegen schreibt er, was er schreibt in seinen Briefen, weil er viel gesehen hat. Weil er geglaubt hat. Als Ungläubiger konnte er nichts sehen. Er hat das Falsche gesehen. Aber als Gläubiger, dann ist eine ganze neue Welt sich geöffnet vor ihm. Und er konnte sehen. Als gläubiger Mensch kannst du sehen. Sehen, was andere Leute nicht sehen können. Das ist die Kraft, die Gott uns durch den Glauben verleiht. Dinge zu sehen, die für die anderen gar nicht da sind. Aber für uns sind sie da. Realer als dieser Tisch. Und da können wir unser Leben darauf bauen. Und eben vertrauen, dass dieser Gott nicht irgendwo ein Gespinst ist von meinem Kopf oder von anderen, sondern eine Realität ist, der in meinem Leben handelt und eine herrliche Zukunft für mich vorbereitet hat. Deswegen sind wir selig, die wir glauben und durch den Glauben sehen. Diesen Glauben, der bekennt und sieht, wünsche ich uns alle. Und wenn du mal in Zweifeln gekommen bist, sei nicht, wie soll ich sagen, verunruhigt. Oder wenn du andere Menschen und Christen in Zweifeln siehst, hab keine Angst. Thomas war auch da. Ich war auch da. Und du warst wahrscheinlich auch da. Es ist gut, wenn der falsche Glauben zerstört wird. Und der Neue seinen Platz nimmt. Amen.